Als die Wildgänse über Bergeslagen flogen, herrschte den ganzen Tag starker Westwind. Sobald sie versuchten, nach Norden zu kommen, wurden sie nach Osten abgetrieben. Die Wildgänse kamen daher nur sehr langsam vorwärts und waren noch am Nachmittag im Bergslagen, im Westmannland. Gegen Abend legte der Wind sich jedoch rasch, und die müden Reisenden hofften nun, dass sie bis zum Sonnenuntergang noch eine Stunde hatten, um schnell voranzukommen. Doch da kam ein gewaltiger Windstoß. Er warf die Wildgänse wie Bälle vor sich her, und der Junge, der sorglos dagesessen und keine Gefahr erwartet hatte, wurde vom Gänserücken gehoben und in den leeren Raum geschleudert. So klein und leicht wie der Junge war, konnte er in einem so heftigen Wind nicht geradewegs zur Erde niederfallen. Stattdessen wurde er vom Wind ein Stück mitgetragen, und dann sank er langsam und ruckweise zu Boden, wie ein vom Baum fallendes Blatt. »Nun, das hier wird wohl nicht so schlimm«, dachte der Junge, während er noch fiel. »Ich falle so langsam zu Boden, als wäre ich ein Blatt Papier. Morten, der Gänserich, wird sich wohl beeilen und mich holen.« Das Erste, was er tat, als er auf der Erde ankam, war die Mütze vom Kopf zu reißen und mit ihr zu wedeln, damit der große weiße Gänserich sehen konnte, wo er sich befand. »Hier bin ich! Wo bist du? Hier bin ich! Wo bist du?« rief er und war beinahe erstaunt, dass Morten, der Gänserich, nicht schon neben ihm stand. Doch der große Weiße war nicht zu sehen, und er sah auch nicht die Schar Wildgänse, die sich am Himmel abzeichnete. Es war, als ob sie ganz verschwunden wären. Das kam ihm zwar ein wenig sonderbar vor, aber er war deswegen nicht erschrocken oder beunruhigt. Nicht für eine Sekunde fiel ihm ein, dass Akka oder Morten, der Gänserich, ihn im Stich lassen würden könnten. Der heftige Windstoß hatte sie vermutlich mit sich fortgerissen. Sobald sie umkehren könnten, kämen sie wohl zurück und holten ihn. Aber was war das? Wo um alles in der Welt befand er sich? Bisher hatte er nur dagestanden und in den Himmel geschaut, nach den Gänsen. Doch nun blickte er sich um. Er war nicht einfach auf flaches Land gefallen, sondern in eine tiefe und weite Schlucht, oder was das nun sein möchte. Er befand sich in einem Raum so groß wie eine Kirche, mit fast lotrechten Felswänden, an allen Seiten und ganz ohne Dach. Auf dem Boden lagen einige große Steinblöcke, und zwischen ihnen wuchsen Moos und Heidelbeeren und kleine kümmerliche Birken. Hier und dort gab es Absätze in den Felswänden, und von ihnen hingen kaputte Leitern herab. Auf der einen Seite öffnete sich ein schwarzes Gewölbe, das aussah, als führte es tief in den Berg hinein. Der Junge war nicht vergeblich den ganzen Tag über den Bergslagen geflogen. Er begriff sofort, dass die große Schlucht dadurch entstanden war, dass Menschen hier früher Erz aus dem Gestein gebrochen hatten. »Ich muss sofort versuchen, wieder an die Erdoberfläche zu klettern«, dachte er. »Ich fürchte, dass mich die Reisegefährten sonst nicht finden.« Gerade wollte er an die Felswand treten, als ihn jemand von hinten ergriff und er eine grobe Stimme dicht an seinem Ohr brummen hörte. »Was bist du denn für einer?« Der Junge drehte sich schnell um, und in der ersten Überraschung glaubte er, dass er einen großen, von braugraunem langen Moos überzogenen Felsblock vor sich hatte. Aber dann sah er, dass der Steinblock breite Tatzen hatte, auf denen er gehen konnte, ein Kopf, Augen und eine große, brummende Schnauze. Er war so fassungslos, dass er kein Wort hervorbringen konnte. Aber das hatte das große Tier wohl auch nicht erwartet. Es stieß ihn um, rollte ihn mit den Füßen vor und zurück und schnüffelte an ihm. Gerade schien es sich entschlossen zu haben, ihn zu verschlingen, doch dann änderte es seine Absicht und rief: »Murre und Brumme, meine Jungen, kommt her, ihr dürft etwas Leckeres kosten.« Sofort kamen zwei zottelige Junge herbeigeeilt, die noch unsicher auf den Füßen waren und bei deren Fell und deren Fell so weich war wie das von Hundewelpen. »Was ist es denn, was ihr da gefunden habt, Bärenmutter? Lasst uns sehen, lasst uns sehen!« riefen die Jungen. »Ach so, das sind Bären, auf denen ich gestoßen bin«, dachte der Junge. »Dann fürchte ich, dass Smirre, der Fuchs, sich nicht mehr die Mühe machen muss, mir nachzujagen. Die Bären schob Däumling mit den Tatzen zu ihren Jungen. Und der eine von ihnen schnappte ihn sich und rannte mit ihm fort. Doch er biss nicht fest zu, denn er wollte spielen und sich mit Däumling eine Weile amüsieren, bevor er ihn tötete. Der andere kleine Bär kam, um sich seinerseits den Jungen zu greifen. Doch stellte er sich so ungeschickt an, dass er über den Kopf des Bären fiel, der den Jungen trug. Sie kullerten übereinander, bissen und kratzten einander und brummten. Unterdessen konnte sich der Junge befreien, lief zurück zur Felswand und fing an, hinaufzuklettern. Da rannten die beiden Bärenjungen hinter ihm her, kletterten rasch und behende den Felsen hinauf, holten ihn ein und warfen ihn wie einen Ball hinunter auf das Moos. »Jetzt weiß ich, wie es einer armen kleinen Ratte geht, wenn sie zwischen die Krallen einer Katze geraten ist«, dachte der Junge.
Und hatte eine Erfahrung, die er, für diejenigen, die erkannt haben, worum es sich hierbei handelt, anderen Lebewesen durchaus angetan hatte in der Vorzeit. Der Name, der hier nicht fiel in der Geschichte, obwohl einige getriggert worden sind, die es erkennen leicht gemacht hätten, ist Nils Holgersson.
Ja.
Simon van Parijs hat hier aus Selma Lagerlöf gelesen in den letzten Minuten hat uns Nils Holgersson hergebracht und mir ganz speziell, der ich als Vogelfreund und Vogelbeobachter keine Graugans sehen kann, ohne an Nils Holgersson zu denken, denn ich gehöre zu der Generation, die umgeben war von den Trickfilmen, die in den 80ern zumindest Nils Holgersson in jedes Kinderzimmer gebracht haben oder Wohnzimmer. Und deswegen ist das mir sehr nah, die Geschichte, obwohl ich das Originalbuch, auf der das alles fußte, nie gelesen habe und nur als Hörgeschichte kenne. Simon, du machst jetzt, oder ihr macht aus diesem Buch, das ein ganz annehmbarer Wälzer ist, ein Theaterstück.
Ja.
Wer Nils Holgersson die Geschichte einigermaßen kennt, weiß, dass das kompliziert sein mag. Denn ein Junge, der sozusagen von Jungengröße zum Däumling wird, der auf Gänsen durch die Gegend fliegt, mit sprechenden Tieren umgeben ist, der sozusagen die skandinavische Welt durchschreitet und das alles auf einer Bühne in Halle. Mein erster Reflex war, wie ist diese Unmöglichkeit umsetzbar?
Ja, es stimmt, es ist ein auch als Buch ein ordentlicher Wälzer, 700 Seiten etwa im Original, liegt erst seit kurzem wirklich unbearbeitet und ungestrichen vor auf Deutsch. Sehr schön. Ist natürlich in einer Stunde Theater zu bringen, da muss man sich was einfallen lassen. Zumal wir ja auch nicht irgendwie haufenweise Schauspieler zur Verfügung haben, die alle diese Tiere spielen können. Ich habe gedacht, ich guck mal, ob ich eine Figurenspielerin finde, die mit Puppen und Gegenständen diesen ganzen Tieren zum Leben erwecken kann. Und ich hatte dann das Glück, in Julia Raab tatsächlich auch eine solche zu finden. Und dann habe ich gedacht, mit einem Schauspieler und einer Figuren- und Puppenspielerin ist das bestimmt machbar, weil dann hat man plötzlich ganz viele Möglichkeiten zu zweit. Und ja, so habe ich mich dann an die Arbeit gemacht, da was zu machen. Und dann ging das plötzlich ganz gut. Mhm. Natürlich musste man dann auch ganz viel streichen aus dem Buch und irgendwie gucken, wie kriege ich trotzdem Bogen. Weil das Schöne an diesem Buch ist, dass es ist ein bisschen so eine Episodengeschichte. Also es gibt diese Geschichte von dem jungen Nils Holgersson, der eigentlich nur einen zahmen Gänserich davon abhalten will, mit den Wildgänsen mitzufliegen. Aber da er gerade vorher in einen Däumling verwandelt worden ist, vergisst er ein wenig, wie klein der ist, und hält dann diesen Gänserich fest und wird einfach mit in den Himmel gezogen. Und jetzt fliegt er mit den Wildgänsen einmal nach Lappland, von Südschweden nach Lappland und wieder zurück. Und erlebt da ganz viel. Und auf diese Reise erlebt er ganz viele Abenteuer, die auch als einzelne Geschichten zu sehen sind. Und so konnte ich mir dann so einige Geschichten aussuchen und diese Rahmenhandlungen auch behalten. Mhm. Und so konnte man dann ja einen Bogen bauen.
Ist das ein Märchenbuch? Wie würdest du das klassifizieren? Was ist denn das für eine Geschichte aus deiner Sicht?
Es ist ein spannendes Kinderbuch. Also meine Mutter meine Schwester hat mir das vorgelesen, als wir klein waren. Und daher gucke ich auch immer in den Himmel, wenn ich Graugänse höre und sehe und denke, Nils Holgersson, da fliegt er wieder. Auf in den Süden oder auf in den Norden, je nachdem, wo sie hinfliegen.
Das ist ja auch eine Geschichte von, also sozusagen wie ein egozentrischer, gemeiner Junge Empathie lernt so ein bisschen. Ne?
Ja, es geht echt um Hinwendung zur Welt hin, also zu allem eigentlich. Also einmal zu den anderen Lebewesen, Tieren wie auch Menschen, wie auch zur Natur selber. Die Landschaft, der sieht plötzlich ganz anders. Also alles, was vorher ihn so gleichgültig ist, ist ihn danach nicht mehr gleichgültig, weil er sehr viel gesehen und erlebt hat. Also, ja, dadurch sieht er die Welt mit anderen Augen. Also auch wenn er dann wieder Mensch ist. Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ja, es ist ein Kinderbuch und ja, ein Entwicklungsroman für Kinder vielleicht. Ja, also, weil der erlebt viel und wird dann auch, ja, vielleicht nicht ein anderer, der ist natürlich der Mensch, der er ist, aber er entwickelt sich eben.
Wie schafft man das bei so einer, ist ja ein bisschen so auch eine Rutschfläche, ne? Da nicht so eine Art Lehrstück mit Zeigefinger draus werden zu lassen?
Es gibt ganz viele lustige, spannende Situationen. Das ist ja schon im Buch beschlossen. Wenn es ein langweiliges Buch mit Zeigefinger wäre, hätte ich es auch nicht angefasst, weil das würde mir dann auch keinen Spaß machen. Und daher, da passieren so wahnsinnig viele spannende Sachen darin, wie was ich soeben gelesen habe. Da kommt dann bei den Bären und die Bärenjungen spielen ihn fast zu Tode und wollen dann aber am nächsten Tag noch ein bisschen mit ihnen spielen. Und da kommt der Vaterbär nach Hause und der riecht, dass er ein Mensch ist. Und dann will er ihn gleich totschlagen und dann rettet er sich mit einem Streichholz und dann denkt der Bär, ah, Feuer, das ist aber gut. Und nimmt den Nils dann mit, um eine Eisenhütte, der da im Wald ist, abzubrennen, weil da so ein Krach macht, dass der Bär da nicht mehr leben kann im Wald. Und dann kriegt der Nils Gewissensprobleme, weil Eisen ist ja eigentlich für die Menschen eine ganz nützliche Sache und wie soll er das jetzt abbrennen? Das kann er dann irgendwie auch nicht und dann rettet er aber den Bär vom Jäger, der den Bären, da der so auf diese Eisenhütte konzentriert ist, nicht bemerkt hat. Mhm. Und dann lässt der Bär ihn danach wieder frei. Und ja, so eine Pattstellung eigentlich, aber es ist eigentlich dann nie so zeigerfingerig, sondern es zeigt dann immer auch die beiden Seiten. Einerseits die Natur, die auch ihr Recht hat und der Mensch, der bestimmte Sachen braucht, um so zu leben, wie er leben will. Oder ja, und aber es ist ein ganz spannendes Abenteuer und so ist dieses Buch randvoll mit spannenden Situationen und ja, da wird es keine Sekunde langweilig.
Apropos, wie in welcher Räumlichkeit und wie ist sozusagen das Stück gebaut? Also weil das schreit ja eigentlich nach, die Schaustelle ist gerne unter freiem Himmel, eigentlich schreit es danach. Wie habt ihr das diesmal gemacht?
Jetzt spielen wir im Tanzstudio Bella Soso. Der Eingang ist da am Kaulenberg in der Innenstadt. Ja, draußen, sag mal so, da wir auch mit sehr kleinen Figuren und Puppen und Sachen arbeiten, das würde sich draußen dann doch sehr vertanzen. Das wäre dann schon eher etwas, um mit Tänzer oder mit körperlicher Sachen zu machen, wenn man das draußen machen möchte, weil das dann eben viel Raum braucht, ja, draußen. Es spielt dann auch das draußen gleich mit und daher ist das schon eher was für drinnen in diesem Falle, wo man diese Welt so entstehen lassen kann. Wir haben so einen Rahmen, dass der Nils als Großvater auf seinem Dachboden sitzt und dann von seiner Enkelin überrascht wird und dann so ins Erzählen kommt und dann kommt die ins Spielen. So habe ich da, sag mal, dem Rahmen eigentlich noch einen Rahmen gegeben, so zu zweit das zu erzählen oder ja, zu spielen.
Okay, das Klingeln gemahnt uns, dass Leute Einlass wollen. Apropos Einlass, wann geht's wie wo los?
Also wir spielen das jetzt 3 Sonntage hintereinander. Jetzt Sonntag, dem 6., dem 13. dann und am 20. und jeweils um 15 Uhr. Und es geht etwa eine Stunde.